Ja, hallo und herzlich willkommen zur 10. Ausgabe vom Escapenden Quartett der ERNC Stammtisch. Ich habe mir heute auch wieder drei tolle Gäste eingeladen. Jeder von meinen Gästen bringt drei seiner 10 zuletzt gespielten Räume aus Deutschland mit. Und darüber wollen wir heute sprechen. Ist eine tolle Mischung geworden. Und ich begrüße Ivi, Sophie und Martin.
Hi.
Hallo.
Hallo, ihr drei. Schön, dass es geklappt hat. Und dann lass uns mal eine schöne Stunde machen. Wir haben da wirklich ein buntes Potpourri. Das ist ja wirklich wie so eine Frikadelle im Landgasthof. Da ist alles drin. Tolle Räume, einige habe ich davon gespielt, einige noch nicht. Ich würde ganz gerne mit dir anfangen, Sophie. Du hast uns einen Raum aus Hamburg mitgebracht, und zwar Insomnia.
Ja.
Kannst du mal erzählen, warum die Wahl gerade auf diesen Raum gefallen ist?
Weil das einer der Räume ist tatsächlich, wo ich nicht so große Erwartungen dran hatte vorher, der aber die komplett übertroffen hat.
Insomnia bei Big Break Hamburg ist ja ein Raum, der spielt auch in dem Szenario, dass man an so einem medizinischen Experiment teilnimmt, ne?
Genau. Also das Thema ist ja so Schlaflosigkeit und dass man Schlafprobleme hat. Und dass man dann quasi in der Zeitung gelesen hat, dass jemand da ein Heilmittel gefunden hat oder so Experimente macht, um das zu therapieren. Und das ist so das Szenario dahinter.
Jetzt habe ich heute dann, als ich mir so ein bisschen auf der Homepage von Big Break schlau gemacht habe, klar, ziemlich früh damit angefangen, aber dann auch festgestellt, dass es ja dann auch einen Professor gibt, der dieses Experiment leitet. Das heißt, der Spielleiter, die Spielleiterin ist dann auch schon in einer Rolle, oder wie läuft dann der Empfang?
Der Empfang war erstmal relativ normal, wie man das kennt, mit der Einweisung. Und dann wechselte der Spielleiter bei uns in die Rolle des Professors, der uns dann in das Experiment eingewiesen hat.
Und ohne jetzt nur viel zu spoilern, ist es dann so, dass man in einer Art Arztpraxis ist oder einer Praxis an sich, und dann geht man in so ein Schlaflabor und dann geht der Traum los, oder wie sind so die Übergänge?
Na, die Einweisung ist da relativ cool gelöst, ohne da jetzt zu viel vorwegzunehmen. Aber das Schlafsymbol und dieses Träumen ist da sehr, sehr realistisch gemacht. Ist jetzt nicht so wie bei Dreamlabs zum Beispiel mit so einer mit so einem Forschungslabor am Anfang, sondern ganz anders.
Ja. Auf der Homepage steht, ob man das Rätsel nachher lösen kann oder ob man in seinen Träumen gefangen bleibt. Das heißt, es gibt dann zwei verschiedene Möglichkeiten, wie der Raum endet, oder wie stellt sich das dar?
Na, wir haben den geschafft, deswegen weiß ich nicht, wie das andere Szenario dann wäre. Aber was mir sehr gut gefallen hat, da war, dass da wirklich mit häufigen Albtraummotiven gearbeitet wird. Ne? Sie haben sich wirklich informiert vorher, was sind so die gängigsten Albträume, die Menschen auf der Welt haben. Und da findet man sich dann auch selbst so ein bisschen wieder, ne? Weil jeder schon mal schlecht träumt und da auch Sachen dann kommen, die man wirklich kennt.
Und es bleibt dann durchgehend über die Spielzeit ein eher düsteres Szenario, oder gibt es auch da mal schöne Träume? Aber klar, wenn es Insomnio heißt, wird es wahrscheinlich dann nur mit der Holzkohle sein, ne?
Na, es fängt relativ harmlos an in so einem alten Schlafzimmer, was halt so ein bisschen kurios ist. Da sind dann schiefe Schränke und so drin und ein Baum, der da steht. Und dann wird es im weiteren Verlauf aber doch eher düster.
Ich bin gespannt. Ja. Wir sind ja im April nochmal zur zweiten Hamburg-Tour unterwegs. Dann ist zwar Insomnia nicht mit auf der Liste, aber ich habe das schon mal notiert. Und ich denke mal, es ist nicht der letzte Raum, der auf meiner Liste landet heute. Ivi, du bist ja jetzt schon zum zweiten Mal beim Stammtisch dabei. Ausgabe 4, wer es nochmal gucken will, warst ja auch schon dabei. Du hast einen Raum mitgebracht, wo ich erstmal gestutzt habe. Das ist der Raum, die 3,5 Flüche der Schwarzen Witwe bei Clever Escape in Bocholt. Und ich habe deswegen gestutzt, weil du ja aus der Gegend kommst und du den Raum jetzt erst gespielt hast. Wie kam es dazu?
Ja, der Betreiber hat halt lange gebraucht, um diesen Raum fertigzustellen. Also er hat über 2 Jahre dran gebaut, auch selber gebaut. Und ja, deswegen konnte ich ihn erst vor kurzem spielen. Also er ist wirklich Luftlinie 500 Meter von unserem Zuhause.
Okay, das ist relativ nah dran, ja.
Ja.
Ihr spielt ja normalerweise nur 500 Kilometer weit weg,
Ja,
ne?
genau. Also.
Und das ist ein Piratenabenteuer. Kannst du mal so in ein, zwei Sätzen erzählen, um was es da im Detail geht?
Ja, genau. Es ist ein Piratenabenteuer. Ja, man begegnet auch ab und an mal ganz, ja, ich will jetzt nicht sagen lustigen Personen, aber lustigen Wesen. Das Ziel ist später etwas mit rauszubringen. Und ja, also man fühlt sich halt wirklich wie auf so einem Piratenschiff.
Man sieht auch schon anhand der Fotos, die es auf der Homepage gibt, wovon ich ja grundsätzlich erstmal schon mal ein großer Freund bin, dass es auch relativ massiv auch gebaut ist. Ist das auch was, wo das bei dir als Spielerin schon die Vorfreude weckt, auch dann mit dieser Kulisse zu agieren?
Nee, nicht unbedingt. Also ich freue mich mehr auf die Rätsel. Klar ist es schön, wenn es schön gebaut ist, aber ich muss dir leider zugeben, ich gucke da gar nicht so richtig hin. Also man sollte sich doch ab und zu mal die Zeit nehmen und genauer staunen, wie sich jemand da Gedanken gemacht hat. Ja.
Aber apropos Rätsel, auf der Homepage gibt es zu dem Raum eine Information, 20 Rätsel. Ist das eine Information, mit der du was anfangen konntest? Also dann, wo du auch da ungefähr einen Vergleich hast? Oder ist das so eine Zahl, wo man sagt, Informationen machen eigentlich nur Sinn, wenn es jeder Anbieter hat, damit man einen Vergleichswert hat?
Ja, also mir ist es eigentlich, also ja, ich achte da jetzt überhaupt nicht drauf, ob das jetzt 20 sind oder 15. Nee.
Das, was mir bei dem, bei dieser Angabe von 20 Rätseln sofort in den Hinterkopf purzelte, war, dass es beim Geheimdepot umgekehrt ist, dass da der Schauspieleranteil prozentual aufgeführt ist. Ist das eine Information, wo du sagst, das macht schon eher Sinn, oder denkst du dir, ach komm, da scheißt der Fuchs drauf, ich spiele, was kommt?
Ja, ich spiele, was kommt. Also ich bin auch überhaupt kein Freund von Schauspielern. Ich habe zwar in Dorsten gespielt, aber von mir aus können die Schauspieler ruhig wegbleiben. Ja, mich lenken die nur ab und ich denke mir, das ist unnötig, aber ja.
Sophie, du bist ja Spielleiterin in Koblenz bei Magic Room Escape. Ist das was, was dich als Spielleiterin auch reizen würde, bei einem eurer Räume mal in einer Rolle mitzuagieren? Und denkst du dir, ach nee, komm, lass mal am Bildschirm, fühle ich mich wohler?
Auf jeden Fall. Also wir haben ja bei uns auch schon mal ein Halloween-Special gehabt, wo wir den einen Raum in einer etwas abgewandelten Version hatten. Das war jetzt nur ein Scare-Jump, also keine große Schauspielerei, aber auch das hat schon Spaß gemacht. Wobei ich glaube, dass unsere Räume da jetzt weniger geeignet wären, wirklich einen Schauspieler einzubauen. Ich finde, das muss halt zum Raum passen, ne? Also einfach so ein Schauspieler, der dreimal reinkommt und erschreckt, finde ich als Spieler eher nervig. Aber so Räume wie zum Beispiel The Dark Forest oder so, die leben ja davon, dass da ein Schauspieler drin ist und man wirklich auch Angst hat vor dem. Und ich glaube, ohne wäre das da nicht das Gleiche.
Nochmal eine Frage, Ivi, zu den 3,5 Flüchen der schwarzen Witwe in Bocholt. Auf der Homepage steht, der ist bis zu 8 Spielern ausgelegt.
Ja.
Ist das dann schon tatsächlich komplett ausgereizt oder wo würdest du die optimale Teamgröße festlegen?
Also ich finde 8 schon sehr, sehr viel. Ich bin sowieso eher so für 2 bis 4 Spielergruppen. Also 4 würde ich sagen, ist Maximum.
Ja.
Ja.
Denn man kann es euch sagen, ihr spielt ja größtenteils immer zu zweit, Mario und du.
Genau.
Martin, wie ist das bei dir? Du bist ja auch Betreiber in Koblenz bei McFly Adventures. Wie ist das bei dir mit Zweiergruppen? Ist das etwas, was dann aus deiner Sicht auch, aus der Betreibersicht auch Sinn macht, sowas anzubieten? Wird das bei dir angeboten oder bezahlen dann Zweiergruppen den Preis von 3? Wie machst du das?
Nee, aktuell bezahlen Zweiergruppen noch den Preis von 2 Personen. Den haben wir aber schon ein bisschen angehoben, weil es einfach, man muss halt einfach sagen, dass es wirtschaftlich nicht mehr sich rentiert, Zweiergruppen in den Räumen zu haben. Schade drum, weil gerade da kommt ja nochmal so mehr die Immersivität in den Raum zugange, ne? Wenn du mit 7 Leuten in einem Raum bist, kriegst du halt nicht immer alles mit. Mit 2 Leuten kriegst du da natürlich viel mehr mit. Ist aber, wenn man nur von der reinen Betreibersicht rausgeht, wirtschaftlich nicht mehr so sinnvoll. Und deswegen verstehe ich auch andere Betreiber, die dann einfach sagen, okay, wir erhöhen die Preise, wir gehen auf 3 Spielerpreise dann rauf. Das ist völlig verständlich.
Wir werden nachher nochmal zu dem einen oder anderen Raum kommen, wo dann die Angabe des Anbieters zur Teamgröße erst bei 3 losgeht. Wollen wir mal gucken, liegt das jetzt an den kooperativen Rätseln? Liegt das vielleicht daran, dass der Anbieter auch die Zweiergruppen vielleicht ausschließen möchte? Dazu kommen wir später noch. Martin, bei deinem ersten Raum, den du mitgebracht hast, da ist ja auch das Thema Schauspiel eine große Nummer. Du warst in Bamberg bei Finest Escape und hast dort Tom Panther gespielt. Erzähl mal, wie war es für dich?
Ja, Tomb Hunter. Ich würde sagen, wir gehen erstmal rein in Tomb Hunter. Tomb Hunter ist ein unglaublich immersives, schönes, schönes Spiel, wo, wie es bei Ivy eben angesprochen wurde, der Rätselfluss gar nicht so extrem wichtig ist, sondern einfach die Umgebung. Und auch da hat man als Betreiber so ein bisschen die Betreiberbrille auf und ja, was manchmal ein bisschen schade ist, weil man sich dann eher so, okay, ein schöner Tomb Raider-Raum, wie würdest du den eigentlich selber gestalten? Ja, das waren so meine ersten Gedankengänge. Okay, ein Dschungel, ein Tempel, ultra aufwendig von der Kulisse her. Wie würdest du das selber machen? Ja, und Bamberg hat es einfach nicht genauso gemacht, wie ich es gemacht hätte, sondern noch viel, viel besser. Das ist eine unglaubliche Kulisse gewesen. Sehr, sehr schöne Rätsel auch mit dabei. Ja, es hat durchweg Spaß gemacht. Es war ein Abenteuer an sich. Das war sehr, sehr cool.
Und hast du mal mitgezählt, wie viele echte Wow-Momente waren da, wo du erstmal da gestanden bist und hast gesagt, mein lieber Kokoschinski, also auf dich wirken lassen, wie viel war das so gefühlt?
Ja, also unglaublich viel. Ne? Gut, man darf halt auch nicht so viel verraten von den Räumen. Du hast mindestens drei, vier Momente, wo du dann wirklich ins Staunen kommst und einen wirklichen Effekt, wo dann auch die Gänsehaut kommt. Ja, also wer da keine Gänsehaut bekommt, auch einfach super inszeniert mit Sound- und Lichteffekten noch nebenbei, da haben die was Krasses erschaffen auf jeden Fall. Ja.
Was sagst du, ohne zu viel zu spoilern, zu dem Einstieg ins Abenteuer und vor allen Dingen der Übergang von der Location dann in das Abenteuer selbst?
Gut gelungen, tatsächlich sehr, sehr gut gelungen. Im Prinzip, okay, ohne zu viel zu spoilern. Es ist ja so, dass du von einem ja, Forscher dann quasi auch erstmal mitgenommen wirst in eine weitere Vor-Location, wo dann nochmal die letzten Instruktionen gemacht werden. Und dann geht das Abenteuer auch schon los. Ja, und genauso wie man es sich vorstellt, ist man dann quasi auch wirklich in diesen Locations drinne, wo du dann auch direkt mit reingerissen wirst in die Geschichte. Ja, also direkt beim Einstieg schon. So, du sitzt dann da quasi und ja, weißt, wo es gleich hingeht. Und das wird so super inszeniert, dass du dann einfach schon direkt am Anfang drin bist.
Sophie, ihr habt den zusammengespielt, ne, in
Genau,
Bamberg,
ja.
oder? Als du im Vorfeld gehört hast, auf der Homepage gelesen hast, körperliche Anforderungen, ach ja, komm, was soll da passieren? Ging es dir da genauso wie mir, dass du erstmal gedacht hast, ach du lieber Kokoschinski, was ist denn jetzt hier? Weil das ist ja schon eigentlich ein Action-Abenteuer,
Ja,
ne?
ich glaube, ich weiß genau, was du meinst. Und da ging es uns auch so, dass wir da ein bisschen gehangen haben, weil da auch leider das Rätsel nicht funktioniert hat an der einen Stelle, was dem Spiel aber überhaupt keinen Abbruch getan hat oder so. Aber ja, körperliche Anforderungen, da stellt man sich nicht so was drunter vor, würde ich sagen. Also das eine hat uns schon herausgefordert.
Mit welcher Gruppengröße habt ihr das Abenteuer gespielt?
Zu zweit.
Zu zweit, ja. War es dann im Laufe des Abenteuers, wo man sich auch mal aufteilen muss auf die verschiedenen Rätseln, war es dann für euch nochmal ein ganz besonders intensives Erlebnis oder habt ihr möglichst versucht, auch dann die Rätsel, wo man sich aufteilen kann, doch lieber zu zweit zu machen?
Ja, wir wollten schon eigentlich alles gemeinsam entdecken und erleben. Einerseits ging es aber auch nicht, weil uns generell der Rätselfluss auch in zwei unterschiedliche Räume, sage ich mal, geführt hat, wo wir uns ein bisschen aufteilen mussten. Aber trotzdem würde ich sagen, zwei, drei, vier Spieler ist in Ordnung. Sechs oder fünf oder sechs fände ich tatsächlich schon ein bisschen zu viel. Ich glaube, da erlebt man nicht das, was es am Ende auch wirklich ausmacht. Ja. Ja, aber ansonsten haben wir eigentlich immer versucht, die ganzen Rätsel zusammenzumachen. Gerade zu zweit musst du das auch. Ne? Da kannst du dich schlecht aufteilen. Es ist Gott sei Dank nicht so viel mit Such- und Find-Beschäftigung. Da sind wir nämlich gar nicht so gut drinne tatsächlich. Deswegen ja, ging das ganz gut. Wir konnten direkt an die Rätsel gehen, haben uns das zusammengesucht, was wir brauchten, und dann ging das zu zweit ganz, ganz gut, ja.
Sophie, kommen wir mal zu deinem zweiten Raum, den du mitgebracht hast. Und zwar ist der ebenfalls in Hamburg, das verbotene Spiel. Jetzt dachte ich, die Räume von Hidden Escape auf den Schiffen, die haben alle so einen maritimen Anstrich. Aber das Spiel, was du uns mitgebracht hast, das verbotene Spiel, hat damit ja eigentlich gar nichts zu tun, ne?
Nee, überhaupt nicht. Das ist ein ganz anderes Genre, aber hat auch was, ne? Also dieses Setting auf dem Schiff ist ja schon irgendwie was Einzigartiges und was Besonderes. Und wenn man da runterkommt, das sieht alles super spannend aus. Und in dem Raum selber denkt man aber gar nicht mehr daran, dass man auf dem Schiff ist, ne? Wenn man das überhaupt nicht mehr mitkriegt und so in diesem Spiel gefangen ist, dass man das drumherum komplett vergisst. Und das macht ja auch einen guten Escape Room irgendwo aus.
Ich habe mir mal die Beschreibung des Raumes auf der Homepage durchgelesen. Hat das so Anleihen von Jumanji, dieses verbotene Spiel?
Ein ganz kleines bisschen, ne? Also es ist halt auch dieses Spielmotiv, was sich wirklich durch jeden Teil des Raumes zieht. Und im Prinzip ist das Ziel in jedem Teil immer, dieses Spiel weiterzuspielen und da ein Element zu finden, was man dem Spiel quasi zufügen muss. Aber von der Story ist es jetzt nicht so eine dschungelmäßige Geschichte, sondern was ganz anderes. Es ist eher so ein Spiel mit einem Geist und eher so in eine gruselige Richtung geht das.
Ja. Ist das auch dieses Genre, was euch dazu gebracht hat, gerade diesen Raum dann bei Hidden zu spielen, oder wie ist die Wahl dann darauf gefallen?
Tatsächlich haben wir da relativ kurzfristig gebucht, sodass gar nicht mehr so die Wahnsinnsauswahl da war. Eigentlich hätte ich lieber, ehrlich gesagt, Neptuns Fluch gespielt, der war aber komplett ausgebucht. Und dann haben wir uns für das verbotene Spiel entschieden, wobei der jetzt zu meinen Lieblingsräumen in Deutschland gehört. Also wahrscheinlich doch alles richtig gemacht.
Ja. Evi, wie ist das bei euch, wenn ihr so Räume aussucht? Ist es dann für dich auch wichtig, dass schon mit dem Titel einiges über den Raum gesagt wird, damit man nicht ellenlang erstmal nochmal gucken muss, was ist eigentlich dann, um was geht es eigentlich bei dem Raum? Oder sagt ihr, wir spielen, was uns vor die Flinte kommt, und dann gucken wir mal, was draus wird?
Also ich muss ja zugeben, dass ich mich darum gar nicht kümmere. Manchmal weiß ich gar nicht, welche Räume wir spielen. Also das macht halt echt alles Mario. Er liest aber schon viel durch. Also es ist jetzt nicht nur, sag ich mal, der Titel, sondern er schaut schon genau hin und entscheidet dann danach. Ja, aber ich weiß meistens so eine Stunde vorher oder im Auto, was wir dann gleich spielen. Ja.
Martin, der Raum, den du bei McFly Adventures anbietet, heißt ja Nofretete und der verschwundene Dolch. Auch ein relativ langer Titel. Ist das für dich wichtig, dass auch schon in dem Titel des Raumes gleich so ein bisschen Abenteuerfeeling aufkommt, oder wie siehst du das?
Ich finde schon, der Titel muss ja schon auf jeden Fall sowas Abenteuerliches haben. Wenn ich jetzt nochmal den Raum umbenennen wollen würde, würde ich es auch machen, tatsächlich. Die Königin Nofretete und der verschwundene Dolch ist auch mir zu lang mittlerweile. Man hört sich ja dann auch satt dann irgendwann da dran, ne, wenn man den selber besitzt. Ja, aber auch zu den anderen Räumen, wo wir jetzt noch kommen, oder Tomb Hunter oder sowas, ne, das sind halt Dinge, womit du auch selber so ein bisschen was verbinden kannst und was auch direkt so eine abenteuerliche Szene darstellt. Deswegen finde ich schon, dass der Name dann auf jeden Fall wichtig ist.
Und ich fand bei das verbotene Spiel, das reizt einen ja schon irgendwie, allein der Titel, ne? Und wenn man sich dann die Story ein bisschen anschaut, dann hat man auch irgendwie schon mega Bock drauf, das zu spielen.
Es sei denn, man schläft mit dem Kopf an der Wand wie ich und denkt sich, das wird alles was mit Piraten und Schiffen zu tun haben. Manchmal denke ich auch, na gut. Aber Sophie, das hast du gerade gesagt, der gehört schon zu deinen Lieblingsräumen, wenn nicht sogar dein Lieblingsraum. Was würdest du sagen, macht denn das Besondere dieses Raumes aus?
Die Atmosphäre während des ganzen Spiels. Also der Einstieg war schon super gelungen. Wir wurden da auch von einer Spielleiterin abgeholt, die komplett in ihrer Rolle war als Wahrsagerin und mit französischem Akzent gesprochen hat, den ich ihr original abgekauft habe. Also ich war hinterher total verwundert, dass sie fließendes Deutsch spricht. Und also man ist da wirklich die ganze Zeit in diesem Spiel. Und was ich auch immer sehr mag, ist, wenn Räume personalisiert sind. Und das war da an ein, zwei Stellen so, dass das Spiel wirklich mit uns interagiert hat und auf uns als Gruppe eingegangen ist. Und ja, so das, der Gesamteindruck war es da einfach tatsächlich. So die Mischung aus Atmosphäre und auch Rätseln, die mir sehr gut gefallen haben. Genau.
Ist mal auch mal ein schönes Beispiel wieder für The Room Behind, weil immer dann, wenn die Leute von Hidden sprechen, ist natürlich dann der Fluch des Neptun erstmal vorneweg als der Raum, über den alle reden. Deswegen bin ich froh, dass beim Stammtisch immer mal wieder so kleine Perlen da rausgefriemelt werden, so wie jetzt das verbotene Spiel. Daumen hoch. Ivi, kommen wir mal zu deinem nächsten Raum, und der ist in Bottrop, und zwar nicht bei Eloria, sondern bei Büxaus.
Genau.
Lange Zeit hat Biene darauf gewartet, dass sie ihre Location öffnen konnte. Jetzt sind dort mit Casino am Tetraeder und eben Master G-Punkt zwei Abenteuer am Start. Erzähl mal, wie war es für euch?
Ja, erstmal finde ich cool, dass das Thema auch einfach mal in den Escape-Raum gepackt wird, weil es ist ja doch überall ja Zauberer oder was weiß ich. Und da geht es halt um Bondage und ja, der Einstieg war halt sehr speziell. Also die Inszenierung am Anfang war schon was Besonderes und dann halt auch der Einstieg in den Raum. Ja, ist mal was ganz, ganz anderes. Ja, der Raum ist wirklich ganz, ganz toll gestaltet. Also da hat die Biene sich richtig Mühe gemacht, ganz viel ja, Liebe zum Detail und tolle Rätsel. Also sehr viel kombinieren, finde ich, aber ich persönlich mag das. Und Ja, nee, macht auf jeden Fall Spaß. Den haben wir zum Beispiel mit Heiner und Höfli gespielt. Und Höfli kannten wir vorher gar nicht. Also so einen Raum dann direkt mit einem Fremden zu spielen, hat man alle Berührungen sozusagen verloren, ja. Oder Berührungsängste.
Denn das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob das so ein Raum ist oder allgemein dieses Thema Erotik, wo man dann schon mit Leuten spielen sollte oder mit Leuten spielen will, die einem vertraut sind, oder ob man dann im Spiel eben das Thema komplett vergisst, weil es ja auch um Rätsel geht.
Also du vergisst schon während des Spiels mehr oder weniger das Thema. Aber wenn du jetzt nicht so ein offener Mensch bist wie wir, dann würde ich schon mit Personen spielen, die dir vertraut sind. Also ja.
Also ich spiele normalerweise mit meiner Schwiegermutter, dann habe ich dann bei dem Raum erstmal sie außen vor gelassen, dass sie Kaffee trinken schicken. Also wir haben ja auch zu zweit gespielt und das ist auch so ein Raum, der wirklich auch zu zweit dann wirklich funktioniert, weil eben dann auf relativ, ich sag mal, relativ kleiner Spielfläche, aber so eine Rätseldichte ist, die dann auch in das Thema eingebunden ist. Also das war wirklich grandios gemacht.
Ja, fand ich auch.
Sophie, würdest du sagen, dass wenn man so auf der Suche ist nach Räumen, die man gerne spielen möchte, dass gerade Themen, die sonst nicht so oft bedient werden, dass das auch ein Anreiz ist, mal diesen Raum zu spielen, anstatt den 47. Harry Potter Raum? Oder wie siehst du das?
Ja, auf jeden Fall. Und gerade bei dem Raum sprechen ja auch die Bewertungen, die jetzt so langsam hochkommen, eigentlich für den Raum, ne? Also auf meiner Liste steht er auf jeden Fall auch noch. Und ich finde, es hat schon was, ne, immer mal einen Raum zu suchen, wo man jetzt nicht schon, wie du sagst, 47 von gespielt hast, sondern mal was ganz anderes. Dann finde ich, ist auch die Chance darauf, dass man mal was Neues sieht, was man so noch nicht kennt, eben höher, als wenn man jetzt den 48. Harry Potter Zauberspruch aufsagt.
Ivi, was sagst du denn zu der Tippgebung bei Master G. die ja auch dann direkt so ins Thema passt?
Ja, fand ich was ganz, ganz Besonderes. Habe ich so auch noch nie vorher irgendwo gesehen. Und ja, man denkt erstmal gar nicht, dass sie oder ja, dass dir gleich die Tipps gibt. Also ja, ne, was ganz, ganz Besonderes. Also den Raum kann ich nur empfehlen.
Sophie, wie ist das bei dir, wenn du als Spielleiterin tätig bist? Ist das dann auch so etwas, was du versuchst einzubauen, dann den Spielgruppen in einer gewissen Rolle auch dann Tipps zu geben? Oder sagst du, das könnte auch dann von den eigentlichen Tipps ablenken? Ich möchte lieber kleine Anschubser geben, dafür aber dann konkret an die Gruppe in meiner Person.
Ja, bei uns ist das mit dem in einer Rolle Tipps geben halt relativ beschränkt nur möglich, dadurch, dass bei uns ja die Tipps noch ganz klassisch über den Monitor in den Raum kommen, in schriftlicher Form. Das heißt, da ist meine Möglichkeit, in der Rolle zu interagieren, ja eigentlich nicht gegeben. Bei Räumen, die ich selbst spiele, finde ich, kommt es drauf an. Also wenn das gut gemacht ist und in das Setting passt, finde ich super. Aber wenn das mehr so halbherzig gemacht ist, dann lieber ohne Rolle und ganz klassisch.
Ja, ich habe übrigens im Vorfeld mal geguckt. Ich glaube, Koblenz ist unter den Top 3 Städten, wo ich die meisten Räume gespielt habe. Also, das glaubt man ja gar nicht. Also sowohl bei Magic Room Escape, bei euch habe ich die 3 gespielt, dann den bei Martin und bei Escape Koblenz auch nochmal die 3. Also ich glaube, bisher ist nur Bielefeld noch mehr vertreten. Also Koblenz, wie gesagt, eine Reise wert zum Escapen. Ivi, schreib schon mal auf.
Ja, mache ich.
Martin, kommen wir mal zu deinem zweiten Raum, den du mitgebracht hast, und zwar ein Raum, das wissen die wenigsten, der auch bei den internationalen Tepeka Awards immer mal wieder Nominierungsstimmen bekommt, und zwar ist das The Roof von Secret Escape in Frankfurt am Main. Was hat aus deiner Sicht den Reiz dieses Raumes ausgemacht, dass du ihn heute mitgebracht hast?
Ja, der Reiz des Raumes war, dass Secret Escape es geschafft hat, aus einem Büroraum, Bürogebäude, so eine gruselige, fantastische Stimmung herzustellen. Ja, das muss man auch erstmal schaffen. Es erhebt sich über zwei Stockwerke tatsächlich auch. Du hast die knatschende Treppe, die du hochgehen musst. Du hast irgendwelche Gitterstangen, Türen, wo du durchschauen kannst. Das Gesamtpaket war da schon sehr, sehr cool. Steht ja jetzt auch aktuell sogar under Construction. Wird jetzt zu The Roof 2.0. Ich glaube, wir waren auch mit die letzte Gruppe, die den Raum auch noch in der ersten Version spielen konnte. Die hat mir schon gefallen, gehört auch zu meinen Top 20 auf jeden Fall in Deutschland. Auch ein sehr, sehr cooler Raum mit einer sehr, sehr guten Schauspieleinlage.
Wir mussten aber nicht euer wegen jetzt den Raum zumachen, ne?
Nicht unseretwegen, ne?
Kannst du denn mal erklären, ohne jetzt zu spoilern, wie dann der Name The Roof zustande kommt? Also steigt man über das Dach ins Gebäude ein oder muss man das Dach erreichen, um das Gebäude wieder verlassen zu können?
Nee, man steigt nicht übers Dach ein, sondern man steigt tatsächlich im Geschoss ein unter dem Dachboden und muss dann erstmal die Treppe hochgehen, um zu The Roof zu kommen. Also um dann ins Hauptgeschehen zu kommen, wo dann auch das Böse quasi auf dich wartet. Die Nachbarschaft munkelt und keiner weiß genau, was überhaupt dort abging, bis man dann quasi selber auf die Fährte des Bösen kommt und dort dann ja, herausfindet, was da genau getrieben wird. Und worüber wir uns mal so Gedanken gemacht haben im Nachhinein, war eigentlich, dass man bei voll vielen Escape-Räumen einfach immer so Treppen eigentlich runtergehen muss. Und genau dort war es mal andersrum. Man musste die Treppe hochgehen zum Dachboden und das war recht interessant, weil man dann irgendwie ganz anders agiert, als wenn man die Treppe runtergeht. Es waren totale Kleinigkeiten, aber es war auffällig und es ist total im Kopf geblieben.
Aber woran machst du fest, dass man die Treppe runter anders agiert als Treppe hoch?
Ja, weil zum Beispiel ja, die Schauspieler oder die Leute im Raum dich bei der Treppe runter dann gerne mal an den Fuß packen können oder sonst irgendwas machen. Und wenn du die Treppe hochgehst, dann hast du halt das Erste, was oben ankommt, ist der Kopf, wo du dich dann schon mal schön umgucken kannst, um zu gucken, ob da irgendwas auf dich lauert oder ob da irgendwas auf dich wartet. War auf jeden Fall mal eine andere Situation, die wir aber doch ganz gut gemeistert haben zum Schluss.
Da wurde auch der Hals immer länger beim Treppe
Ja.
hochgehen, wie bei so einer Giraffe, wenn man sich nicht wirklich
Ja.
getraut hat,
Ja.
dass dann da so ganz langsam hochgegangen ist.
Ja.
Aber Sophie, ist das dieser Scare-Faktor, der in der Liste von Heiner Steeben mit 3 angegeben ist? Ist dieser Scare-Faktor auch dann für dich, was sich an so einem Raum reizt? Oder denkst du, Grusel reicht eigentlich? Oder wenn, dann richtig mit der Keule?
Es ist so ein Mittelding. Also ich spiele die super gerne, diese Horrorräume, aber ich habe halt immer Ultraschiss dann da drin. Ich bin hinterher immer stolz, dass ich es geschafft habe. Und ich finde, einen guten Horrorraum macht das ja auch aus, dass man da wirklich Schiss hat. Und da haben wir auch nach dem Raum nochmal drüber geredet, dass der Rätselanspruch gar nicht so hoch ist, weil man halt einfach unter ständigem Stress ist, ne? Und dann überhaupt nicht mehr so in der Lage ist zu denken und zu rätseln, wie wenn man eben keinen Schauspieler drin hat, der einem hinterher rennt oder so.
Aber könnt ihr euch erklären, warum dann The Roof jetzt so in der aufschwappenden Welle an Horror-Escape Rooms eigentlich gar nicht so die Beachtung findet?
Naja gut, der Raum ist ja auch schon ein bisschen was älter, steht vielleicht gar nicht mehr so auf also wenn du die ganzen neuen so spielst, dann hast du da ja schon auch wieder mit Bamberg oder sowas, ne? Räume, die ja generell jetzt erstmal wieder top gehypt werden, ne? The Roof ist da schon etwas älter, deswegen finde ich es ganz gut, dass sie auch wieder dran arbeiten, um The Roof 2.0 dran zu machen. Davon gehe ich aus, dass es da so ein kleiner Punkt ist. Ne, und er wurde mit nur 3 Punkten bewertet von Heiner. Das finde ich, hätte ich nicht gemacht. Da hätte ich
Also ich
dem schon ein
habe
bisschen mehr gegeben, tatsächlich.
in der Liste von Heiner, das ist ja zusammengefasst, Rheinland-Pfalz, Saarland und Hessen, ist The Roof der zweithöchste Scare-Faktor mit 3. Höher war nur das Amulett von 66 Minuten mit 5.
Spannend. Hätte ich tatsächlich die Zahlen umgedreht.
Vielleicht lag es auch an der Excel-Formatierung, man kennt das ja aus dem Büro.
Ja.
Jetzt nochmal ganz kurz eben, Sophie, diese Location von Secret Escape ist dann praktisch in den beiden obersten Etagen The Roof. Und darunter die ganzen anderen Etagen, sind noch weitere Escape Rooms oder wie? Weil die haben ja einiges am Start, ne?
Ja, ich weiß gar nicht genau, wo die anderen Eingänge von den Räumen waren, um ehrlich zu sein, weil wir nur den einen dort gespielt haben. Aber das ist, man quasi ist im Obergeschoss und geht dann hoch auf den Dachboden, wie Martin eben schon gesagt hat. Und man merkt das gar nicht unbedingt, dass da andere Räume drumherum sind. Also man kauft denen das ab, dass das wirklich der Dachboden dieses Gebäudes ist.
Ivi, du spielst ja gar keine Horrorräume, sondern Mario spielt ja immer mit anderen Leuten. Aber könntest du dir vorstellen, dass man gerade in so einem Genre, was ja schon sehr speziell ist, dich vielleicht auch irgendwann mal in gewisser Weise abstumpft? Also dass dieser Scare-Faktor immer höher sein muss, immer höher sein muss, damit man überhaupt noch gepackt wird? Oder siehst du die Gefahr eher nicht?
Nee, ich sehe die Gefahr eher nicht. Also ich glaube, dass, weil das ja alles unterschiedlich ist, dass alles auch so seinen Reiz hat, ne? Also so Dark Forest ist ja eine ganz andere Story als jetzt andere Escape-Räume. Deswegen glaube ich, dass man dann nicht abstumpft. Also ich denke manchmal, ich sollte das vielleicht einfach mal machen. Vielleicht ist das so eine Konfrontationstherapie. Aber ich weiß noch nicht. Also, mal schauen. Ich verpasse halt sehr viel, wenn ich keine keine Horrorräume spiele, ne? Ja.
Wir haben ja gerade, wir dürfen ja live in den sozialen Netzwerken so eine Art Konfrontationstherapie bei Bianca von den Plüschis miterleben, die
Ja.
sich jetzt so langsam über Brown Boys, Nerven von Heilanstalt bei Time Break Mönchengladbach so ein bisschen schon mal rantastet. Und ich glaube, demnächst ist sie dann bei Es ist zurück bei The Code Agency. Und dann dürfen wir alle so ein bisschen dann in den sozialen Netzwerken mitfiebern. Und wenn irgendwann der Account weg ist, dann wissen wir Bescheid. Da
Ja.
war's.
Ja, ich gucke ja auch immer zu, aber und ich denke mir dann so, ach, das hättest du auch geschafft, ne? Aber ich glaube, in dem Moment, wenn du in dem Raum bist, ist ja auch noch wieder was anderes als vor der Tür und in Sicherheit beim Spielleiter, ne? Also ja, mal schauen.
Martin, wie ist das mit euch beiden? Seid ihr auch so Leute, die dann fürs Horrorgenre auch mal quer durchs Land oder auch ins Ausland reisen? Oder ist es dann so, dass du sagst, es ist so eher so wie Sport, man quält sich hin und fühlt sich erst nachher gut?
Das ist tatsächlich ein guter Vergleich. Ich glaube, das trifft super, super genau dahin. Ja. Nee, doch, ich würde schon, es ist nicht unser Favoritengenre, muss ich ehrlich sagen, Horrorräume, aber man spielt sie dann doch irgendwie unglaublich gerne, weil es einfach nochmal eine ganz andere Art von Spielen ist und es einen nochmal so richtig packen kann und ja, das Adrenalin nochmal schön in den durch die ganzen Blutbahnen gerät. Nee, es macht schon Spaß. Es ist bei mir jetzt persönlich auch so ein Faktor, ob ein Schauspieler mit drin ist oder nicht. Mein Stresslevel sinkt um 70%, wenn da kein Schauspieler drin ist. Wenn einer drin ist, dann ja, dann muss man da durch. Es ist nicht so, dass man sich da zwingt. Man spielt es ja dann schon gerne, man will ja die Erfahrung mitnehmen. Aber ja, es ist immer wieder krass und immer wieder eine schöne Erleichterung, wenn man den Raum dann am Ende geschafft hat.
Ich glaube, was bei Horrorräumen an sich halt wichtig ist, ist, dass man sich drauf einlässt auf die Story und das auch
Ja.
mitspielt. Ne? Weil wenn man da jetzt irgendwie im Dark Forest steht und denkt, man muss dem Schauspieler beweisen, wie cool man ist und dass man überhaupt keine Angst hat, macht das weder einem selbst noch dem Schauspieler Spaß. Und wenn man sich da einfach drauf einlässt auf die Story und das Ganze so ein bisschen mitspielt, dann macht das super viel Spaß.
Ja, das hat er uns auch selber gesagt, ne? Da sind halt auch manchmal Leute, die stellen sich dann irgendwie großmächtig vor dem Schauspieler und ich meine, ja, dann spiel das halt nicht, wenn du dich nicht drauf einlässt, so, ne? Das ist halt. Es soll ja auch Spaß machen. Es soll ja auch dich irgendwie in eine Geschichte reinkriegen. Und ja, dann lass dich auch bitte drauf ein. Ne? Deswegen werden Räume ja extra so gruselig gemacht, damit die Leute sich dann auch ja mal so ein bisschen in die Hose machen.
Ja. Bei uns war es so, den letzten, den wir gespielt haben, war School of Burning Souls bei See the Room Bamberg. Und auch das war von der schauspielerischen Leistung, war das wirklich grandios. Wir haben auch schon bei einigen Anbietern gehört, dass dann gerade so Junggesellenabschiede die Schauspielerinnen so anflaumen und okay, Mädchen, was willst du denn? Und ich finde es einfach respektlos das sollte man nicht machen. Denn gerade wenn man sich einlässt und gerade wenn man sich fürchtet und wenn man sich erschrickt, das macht doch gerade Bock, dann hat man auch was gekriegt für sein Geld. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Wir hatten auch auf unserer Bamberg-Reise Marco ist er, ne? Marco, der Betreiber von,
Genau.
genau. Der hat uns auch herzlich empfangen und hat uns dann, wir haben den Raum nicht gespielt, aber wir durften mal einen Blick reinwerfen. Tatsächlich haben wir beide dann gesagt, okay, ich glaube, den spielen wir nicht, weil das war schon eine Hausnummer, was er uns da gezeigt hat.
Also er hat so die Lichtverhältnisse und den Sound angemacht von der Einstiegsszene, ne? Das heißt, wir hatten quasi das Feeling, aber wir wussten halt, okay, wir kriegen den jetzt gezeigt und es ist kein Schauspieler drin, weil leider für den Tag, wo wir da waren, kein Schauspieler verfügbar war. Aber im Nachhinein sind wir, glaube ich, beide ganz froh, dass es dann nur Alice im Wunderland geworden ist.
Ja, wir werden den wahrscheinlich sowieso spielen, aber ja, das hat uns schon also einen sehr guten Eindruck gegeben.
Ivi, wenn du schon keine Horror-Escape Room spielst, wärst du gerne mal auf der anderen Seite? Also wärst du gerne mal die Schauspielerin in so einem Horror-Escape Room, die dann Mario so ein bisschen Beine macht?
Ja, total gerne. Ich habe irgendwann, also ich habe wirklich die Hoffnung, dass irgendwann mal einer sagt, willst du nicht? Also die spielen auch irgendwann mal Dark Forest und wir haben schon mal mit Saskia und Christian zusammengespielt. Und vielleicht schreibe ich ihr vorher und ich gehe dann mit rein. Vielleicht weine ich dann selber vor Angst, aber ja, das wäre cool. Doch. Ja.
Jetzt kommt der Werbeblock. Liebe Betreiber von Horror Escape Rooms in Deutschland, Ivi möchte ganz gerne mal als Schauspielerin mit dabei sein. Unter der Mailadresse, jetzt kommst du,
Evi.gale@web.de.
könnt ihr gerne Bescheid sagen, bucht sie, was das Zeug hält und dann habt ihr eine neue Horror Escape Actress. und es kann losgehen.
Ja, und dann verliere ich wahrscheinlich meine Ängste und spiele danach auch alles selber. Obwohl ich muss sagen, Molly's Game in Holland, der hatte auch von Heiner 3 Scare-Faktor und der war halt, der ging. Also ich hätte jetzt auch nicht gesagt, dass der drei Grusel-Punkte hat, aber der war halt ohne Schauspieler. Ich habe bestimmt fünfmal vorher gefragt, ist der ohne Schauspieler? Dann ging es halt, ja.
Zu einer Variante mit Schauspieleinlagen, aber die nichts mit Horror-Escape Rooms zu tun haben und damit eine mordsmäßige Überleitung, kommen wir bei deinem dritten Raum, Sophie, und zwar Obscurus, die Rettung der magischen Welt. Mal vorab, wie hat dir die Interaktion mit dem Schauspieler gefallen?
Die war bei uns leider etwas missglückt,
Oh.
weil wir zu dem Zeitpunkt, wo die eigentlich stattfindet, noch nicht so richtig wussten, was wir tun sollten und dann eher so ein bisschen ahnungslos darum gestanden haben und keiner sich wirklich getraut hat, was zu sagen, weil wir dachten, wir müssten irgendwie was Richtiges sagen und ein Rätsel lösen dafür und dann hat sie uns mehr in Ruhe gelassen. Deswegen kam das bei uns ein bisschen kurz tatsächlich, was ich aber nicht schlimm fand. Also es war ja trotzdem ein guter Raum, gelungener Raum. Aber das, was du jetzt meinst, da kann ich leider nicht so viel zu sagen.
Aber ist es dir grundsätzlich lieber, der Schauspieler agiert mit dir, also sagt er auch schon, was Sache ist, was zu tun ist, oder eben so diese Freestyle-Interaktion, dass man sich auch als Spieler, als Spielerin was einfallen lassen muss?
Das kommt immer drauf an. Also diese Freestyle-Interaktion kann super witzig sein, finde ich. Auch zum Beispiel beim Herzlosen Piraten. Das hat mir super gut gefallen da am Anfang. Hier war es jetzt halt so ein bisschen schade, dass wir einfach, also es hat keiner geredet, weil eben niemand wusste, was zu tun war und keiner verstanden hat, dass es eine Freestyle-Interaktion ist in dem Sinn. Aber grundsätzlich finde ich das schon lustig.
Bist du denn auch, Sophie, so ein Potterhead, der so dann, würdest du sagen, dass das, also man muss ja die Geschichte von Harry Potter nicht kennen, um solche Escape Rooms zu spielen, aber würdest du sagen, dass das Erlebnis für jemanden, der da so sich in dem Kosmos auskennt, nochmal doppelt so schön ist und so intensiv?
Das glaube ich schon, weil halt gerade in dem Raum oder auch bei der Gasse zum Beispiel super viele Easter Eggs drin sind für Harry Potter-Fans, die man als Nicht-Kenner oder Nicht-Fan, glaube ich, einfach nicht so wahrnimmt. Ne? Es sind trotzdem nette, gute Räume, aber ich glaube, so diesen Bezug hat man wirklich nur, wenn man die Bücher und die Filme gut kennt und auch mag.
Und dann bist du auch, Evi sagt ja gerade schon, sie geht da mehr so auf die Rätsel und guckt meistens schon an der Kulisse vorbei. Dann bist du aber auch schon jemand, die dann auch so die Kulisse aufsaugt und so auf kleine Details achtet.
Ja, das ist, glaube ich, wirklich so ein bisschen die Spielleiter- bzw. Betreiberkrankheit, ne? Dass man die Räume komplett auseinandernimmt und sich da auf das Gebaute wirklich anschaut und das Material anschaut. Das, ja, ist auf jeden Fall so.
Martin, wie siehst du das? Gerade auch so ein Raum wie Obscurus, die Rettung der magischen Welt, ist ja auch sehr techniklastig. Also wo dann auch Max Giesen mit seinem Team echt einen aus dem Hut gezaubert hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Ist das für dich aus Sicht eines Betreibers dann auch immer ein Risiko, weil sowas auch recht anfällig sein kann?
Sowas kann anfällig sein, ja. Deswegen muss man auch irgendwelche Notlösungen natürlich haben mit irgendwelchen Knöpfen, die du dann selbst automatisch drücken musst. Aber da werden die dran gedacht haben, ja. Wichtig ist halt, dass du in einem Raum, der ein altmodisches Genre hat oder altbacken ist, eben diese technischen Aspekte eben, ja, eben auch nicht siehst als Spieler, ne? Dass man da quasi auch merkt, okay, da ist das irgendwie anders verbaut worden oder irgendwie passend zum Thema verbaut worden, weil so ein, keine Ahnung, Flatscreen-Fernseher passt halt auch nicht irgendwie in so einem Piratenschiff rein oder so, sage ich mal, ne? Wenn man das gut verbaut ist, dann ist das perfekt. Aber ja, man muss immer einen Notfallplan haben. Technik kann versagen aus Gründen, die man sich niemals erklären kann. Auch im Nachhinein nicht. Da muss man einen Plan B haben, aber dafür geht man ja die Räume 100 Mal im Kopf durch und findet dann immer irgendwelche Lösungen dafür.
Ja. Sophie, wie würdest du das einschätzen bei Obscurus, die Rettung der magischen Welt mit der Teamkoordination? Habt ihr euch da gut aufteilen können? Wie war die Kommunikation? Erzähl mal, wie es euch da ergangen ist.
Also wir haben den zu viert gespielt und das ist ja eigentlich immer eine ganz angenehme Größe, um sich aufzuteilen. Ne? Wir machen zwei das eine, zwei das andere, wobei wir da auch viel zusammen gemacht haben. Also gerade das Einstiegsrätsel, da haben wir ein bisschen gebraucht, weil der Hinweis da ja sehr, sehr gut versteckt war. Ja, aber ich fand das eigentlich eine ideale Größe für den Raum.
Evi, ihr spielt ja normalerweise zu zweit zusammen, deswegen stellt sich eigentlich die Frage nicht. Aber wenn ihr in größeren Gruppen spielt, bist du eigentlich ein Fan davon, dass die Rätsel linear aufgebaut sind, also alle jederzeit mitbekommen, wie die Rätselstruktur ist? Oder sagst du, verteilen in der Gruppe ist besser, weil man dann nach der Spielzeit immer noch was zu erzählen hat?
Nee, am liebsten linear. Also ich ärgere mich auch, wenn ich Rätsel nicht mitbekomme. Und klar, man kann sie später erzählen, aber es ist nicht das Gleiche. Deswegen spielen wir auch meistens zu zweit, weil zu viert, du siehst nicht alles.
Aber im Moment, wo wir jetzt gerade über die Spielzeit gesprochen haben, Sophie, weißt du noch, wie lang der Raum bei euch war?
Nicht so lange, wie er ausgeschrieben war. Also die schreiben ja, glaube ich, für 70 Minuten aus. Oder 80, weiß ich gerade gar nicht mehr. Und was haben wir gebraucht? 45, 46?
Hm, so in
So
etwa,
rum.
ja.
Ja. Also ich finde, da hätte noch was kommen dürfen. Ich weiß jetzt nicht, wie, die haben ja auch Anfängergruppen mit Sicherheit, die dann wahrscheinlich deutlich länger brauchen an der einen oder anderen Stelle, aber so für mein Gefühl hätte da am Ende noch was kommen dürfen, so ein Rätsel mehr oder so.
Ja, das war nämlich auch bei uns das Kuriosum, also nicht das Kuriosum, sondern das Kuriosum in dem Raum. Das im Raumprofil stand, glaube ich, 80 Minuten, auf der Homepage 60 und uns hat die Spielleiterin 70 gesagt. Oder der Kevin als Spielleiter. Da dachte ich mir, jetzt muss man mal gucken. Und dann wiederum war die Frage für mich, die Frage geht mal weiter an dich, Martin. Merkt der Spieler eigentlich im Laufe der Zeit, ob er jetzt 80 Minuten gespielt hat, 60 oder 70, ist das für dich wichtig als Spieler, auch mal einen Raum zu spielen, der 80 oder 90 Minuten dauert?
Also als Spieler merkst du das natürlich nicht, weil die Zeit verfliegen kann, wenn der Raum gut ist. Du merkst es natürlich, wenn der Bildschirm an irgendeinem Eck hängt und dir die Zeit ansagt. Aber das ist ja mittlerweile nicht mehr so häufig so der Fall. Ich mag es, wenn ein Raum ja schon mehr Zeit mit einberechnet, als man im Endeffekt braucht, um einfach nochmal, wenn er gut gebaut ist, einfach nochmal zu zeigen, hey, schau dich bitte ruhig um. Ja, das war bei Alice im Wunderland zum Beispiel sehr schön. Er hat uns direkt von Anfang an gesagt, hier, der Raum ist nicht so schwer, aber hey, genieß das. Ja, einfach die Kulisse und ja, das will man dann auch mal machen. Ja, da ist man nicht nur so im Rätselfluss, sondern man schaut sich auch mal einfach so um und findet dann auch so kleine Details, so kleine Cliffhanger oder kleine Easter Eggs, die man dann ja, aus irgendwelchen Filmen oder Serien oder sonst irgendwas sieht. Ne? Ist auch schön zu sehen, dann einfach, wie viel. Ja, wie viel Ideenreichtum dann in diesen Räumen sind, ne? Und wenn man dann genug Zeit hat, sich umzuschauen, ist das schöner, als wenn der Raum in 60 Minuten irgendwie ja, abgespeckt ist oder so, was weiß ich, und man dann gerade so das Ganze in der Zeit schafft mit den Rätseln, ne?
Ich finde auch aus Spielleiterperspektive ist angenehmer, wenn die Leute noch Zeit haben, sich umzuschauen. Ne? Weil wenn die 60
Ja.
Minuten so getaktet sind, dass man die komplett da durchprügeln muss und ein Rätsel nach dem anderen kommt, dann muss man noch einen Hinweis geben und noch einen und die haben am Ende gar nicht so dieses Erfolgserlebnis. Ne? Wenn man dann auch gerade noch Zeit obendrauf geben muss oder so und wenn dann halt 5 oder 10 Minuten übrig sind, finde ich, hat die Gruppe ein deutlich positiveres Gefühl am Ende.
Apropos Spielzeit, kommen wir mal zu einem Raum, der über 90 Minuten geht, und zwar dein nächster Eevee, das ist das Geheimnis der weißen Dame. Frisch, wie der Stammtisch nun mal ist, gestern erst gespielt und heute schon im Stammtisch.
Genau.
Erzähl mal, wie war es bei euch und zunächst einmal, um was geht es eigentlich in dem Raum?
In dem Raum geht es halt um ein Mädchen, also Liz, und es geht irgendwie um eine Serie, die man aber nicht kennen muss. Jetzt weiß ich nur den Namen davon nicht. Irgendwas mit
Das
Damen
Damen
Gambit, oder?
Ja.
Ah, okay. Er hat sie gestern gesagt, aber ich kannte die halt nicht. Genau. Ja, es geht halt größtenteils um, also die Liz war halt Schachspielerin und ja, es geht halt darum, dass man etwas wiederfinden muss von ihr. Und ja, es dreht sich halt sehr, sehr viel um das Thema. Aber man muss nicht Schach spielen können. Also das haben die auch von vornherein gesagt. So ein bisschen Grundwissen wäre ganz gut, aber.
Hast du schon mal einen Raum gespielt, der über 90 Minuten so eine Rätselstruktur hat mit so vielen verschiedenen Rätseln?
Nee, war schon sehr, sehr viel, ne? Also ja, zwischenzeitlich ja, wusste man auch erstmal nicht so richtig weiter und war auch leicht erschöpft. Obwohl ich habe auch gesagt, boah, ihr habt unglaublich viele Rätsel, aber es sind gar nicht so viele. Also sie sagte, es ist jetzt nicht überdurchschnittlich viel, aber schon ein bisschen knifflig und deswegen kommt einem das so viel vor. Ja, aber es war schon echt, ja, viel.
Ich glaube auch, man nutzt die 90 Minuten deswegen so gut aus, weil eben kein Rätsel wie das nächste ist. Also ist dann das von Martin so geschätzte Suchen und Finden, dann wieder Logikrätsel, Rechenrätsel, Zuordnungsrätsel, dann wieder Themen, Rätsel, die sich dem Thema Schach unterordnen, ohne dass man die Regel kennen muss. Also es war schon sehr, sehr umfangreich. Wie habt ihr dann den Rätselfluss gefunden? Ihr habt dann auch zu zweit gespielt?
Nee, gestern war es dann mal zu viert. Meine Eltern waren dabei. Ehrlich gesagt haben wir gestern nicht so richtig unseren Fluss gefunden. Also es war so ein bisschen durchhangeln. Es hat aber trotzdem Spaß gemacht. Ja.
Wie hast du denn die Übergänge zwischen den einzelnen Räumen wahrgenommen? War das für dich thematisch passend? War das flüssig? Wie hast du es empfunden?
Ja, doch, ich fand es auf jeden Fall flüssig. Ja, es war ja jetzt nicht riesengroß. Aber doch, es hat alles sehr, sehr gut zusammengepasst. Jeder Raum hatte ja sein Thema und ja.
Vor der Tür haben die ja dann auch schon diesen kleinen Tisch aufgebaut mit dem Schachbrett. Das gilt ja auch so als Fotoecke, als Motivecke, wo dann jeweils die Gruppen sich fotografieren lassen können. Wenn ihr so spielt, ihr habt jetzt schon einige 100 Räume auf dem Buckel, ist das wichtig, dass ihr auch dann ein themenbezogenes Foto habt, wo ihr dann auch im Nachhinein mal wisst, ach guck mal, das war da, das war da. Oder wie oft kommt es vor, dass ihr einfach nur vor das Logo des Anbieters gestellt werdet?
Ja, es kommt schon öfter vor, dass wir einfach nur vor dem Logo stehen, was mir allerdings auch reicht. Ich muss jetzt nicht, weiß nicht, wie viel Gedöns um mich drum herum hängen. Und eine Kleinigkeit habe ich gerne in der Hand, wo man dann weiß, okay, darum ging's. Aber ja, ich habe das Foto jetzt heute mal gesehen. Man achtet jetzt auch nicht unbedingt auf das Schachspiel, dass das zwischen uns steht. Ja.
Und ich habe mir extra so viel Mühe gegeben, dass ich mich extra so davor drapiere, dass man denkt, oh, guck mal, der kann Schach.
Ja? Ja. Wir hatten gestern übrigens wieder deine T-Shirts an. Also da haben wir darauf Acht gegeben, dass wir die für dich tragen. Und die hat uns auch sofort erkannt. Da gibt es ja voll viele von. Ich sehe ja.
Ja.
Alles hat uns Community.
Sophie, wie ist das, wenn ihr unterwegs seid? Seht ihr dann auch zu, dass ihr fragt, dürfen wir noch ein Foto im Raum machen? Oder wie ist es deine Erfahrung, wie das bei den Anbietern ist? Wird das bei den meisten automatisch gemacht, dann wenn man fragt? Oder haben die meisten dann Fotoecken? Wie habt ihr es so wahrgenommen und erlebt?
Die meisten bieten eigentlich schon das Foto an. Allerdings ist es ganz unterschiedlich, ob das im Raum gemacht wird oder dann draußen vorm Logo. Oder da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Aber ich finde, da gibt es auch kein richtig oder falsch. Also in manchen Räumen bietet sich das wahrscheinlich eher an, als in anderen das Foto zu machen. Man will natürlich auch darauf achten, dass da nichts gespoilert wird, dass man keine Rätsel erkennen kann. Von daher ist mir das eigentlich als Spieler vollkommen egal. Hauptsache, man hat eine Erinnerung hinterher.
Und Martin, bei dir ist es ja so, dass dann themenbezogen schon zum Raum das Foto gemacht wird und dann eben auch die Gruppe sich nochmal Gegenstände, die zum Thema passen, mit dazu nehmen dürfen. Ne?
Ja, ich finde das auch gar nicht so schlimm, dass da ein paar Spoiler vielleicht mit auf dem Bild sind. Ich meine, es geht ja um den Dolch. Der Dolch darf natürlich mit auf dem Bild sein. Ja, aber ich finde so ein Bild am Ende, was sich vielleicht dann manche Familien irgendwie an den Kühlschrank hängen oder sonst irgendwie so, finde ich ganz schön. Und wenn dann irgendwie jemand kommt, der dann sagt, oh hey, das kenne ich doch irgendwo her, da war ich auch schon mal. Ja, warum nicht? Man kann das ja ein bisschen so gestalten und auch so auf den Raum irgendwie spezifisch dann nochmal ein bisschen bearbeiten. Finde ich gar nicht so schlecht, ja. Bei den Logos ist es halt immer so, du hast dann die Wand und dann stehen halt die Leute davor, das Logo wird nicht immer so sichtbar. Ja, das ist dann manchmal ein bisschen schade, weil man dann gar nicht so richtig erkennt, wo war man da nochmal genau. Und das ist dann bei so Rahmenbildern oder sowas, die man über Buzzshot machen kann, dann schon ein bisschen spezieller, sage ich mal.
Oder man macht es wie Evie und Mario, die ganze Wohnung, wahrscheinlich noch die ganze Nachbarschaft mit Fotos versorgt haben. Ist natürlich auch
Ja.
eine schöne Erinnerung. Und eben auch, wie du gerade sagtest, Martin, auch sofort immer ein Gesprächsthema, wo man sagt, oh, guck mal, was ist das denn? Auch eine
Ja.
Möglichkeit, vielleicht auch Leute, die mit dem Escape nicht so viel zu tun haben, mal so ein bisschen ins Gespräch zu bringen. Guck mal hier, ein
Ja.
Schachbrett.
Ja,
Wie
auf jeden Fall.
schön. Martin, kommen wir mal zu deinem dritten Raum und das ist ein Raum, den wir in Kürze auch spielen werden. Wir kommen zurück nach Hamburg. Es geht zu Skurrilum und zwar der Zoo des Todes.
Da ist er, genau.
Du musst mir übrigens später mal erklären, wie du das machst. Das ist wirklich drehmagnifik.
Dankeschön, mache ich.
Wie hat es dir gefallen? Erzähl mal.
Ja, also auch ein sehr, sehr schöner Raum. Skurrilum ist eh ein Anbieter, den man auch kennen sollte, wenn man viele Spiele oder wenn man Spiele in Hamburg spielt. Der Zoo des Todes hat mir tatsächlich sogar bisher am besten dort gefallen. Da kommen wir auch schon wieder so ein bisschen zu den Namen. Der Zoo des Todes, was stellt man sich da so darunter vor? Ja, und im Prinzip denkt man, es ist viel gruseliger, als es am Ende auch wirklich ist. Ja, ich meine, der Raum ist ab 14 oder man kann den mit 14 schon spielen. Das würde ich auch voll bestätigen. Der Raum hat natürlich ein bisschen mystisch gruselige Effekte, aber es war mitunter einer der lustigsten Räume, die wir generell gespielt haben, ja, weil diese ganze Hörspielserie, die da lief, die war so funny und war so gut in den Raum integriert, dass wir da echt Szenen hatten, wo wir uns ja teilweise kaputt gelacht hatten im Raum. Und das war auch mega schön zu sehen, dass du in einen Zoo des Todes gehst und dich eigentlich da kaputt lachst und den Raum so richtig schön genießen kannst. Auch die Tippgebung, und das fand ich ganz spannend, das fand ich sehr, sehr gut gelöst. Es muss kein Telefon klingeln oder sonst irgendwas, sondern das läuft dann über die Boxen und hatte halt auch mit dem gleichen Sprecher, der dann halt auch die Hörspielelemente macht. Das hat super gut gepasst und hat uns immer den richtigen Tipp gegeben. Ja, ich meine, im Laufe des, du baust einen Raum und merkst, je mehr Gruppen spielen, desto mehr merkst du halt, wo liegen die Schwächen oder wo liegen die meisten Fehler bei den Spielern. Ja, wo haben sie am meisten die Schwierigkeiten, und das kannst du super anpassen, auch mit den Hörspielelementen. Du spielst ein neues Hörspielelement ein, genau für diesen Tipp, den du eigentlich so häufig anwendest, und ja, hast das Ganze super smart gelöst. Es hat Spaß gemacht.
Das Ganze spielt ja in einem stillgelegten Zoo, wo jetzt da so die Erkundungen der Privatdetektive, sage ich jetzt mal, stattfinden. Das ist dann aber ein Indoor-Szenario oder also praktisch wird da der Zoo mit den Tiergehegen dargestellt oder geht es auch mal in dem Raum in so ein Outdoor-Szenario? Wechselt das ab?
Es war tatsächlich immer Indoor. Ja, es war ein Indoor-Szenario und das hat sich auch nicht geändert. Wir waren die ganze Zeit drinnen. Spannend, dass man eigentlich so mit einem Zoo in Verbindung bringt, dass man das Indoor machen kann. Aber es hat super geklappt und es war auch irgendwie gar nicht störend oder so, dass es dann irgendwie nicht draußen war. Das hat gepasst.
Hast du denn mal im Laufe eures Aufenthalts beim Skurrilum mal gefragt, was denn jetzt eigentlich mit der weinenden Frau ist, wie da der aktuelle Stand ist oder habt ihr da nichts von mitbekommen?
Nee, da haben wir tatsächlich gar nichts mitbekommen von. Das hatten wir auch gar nicht gefragt. Das war eher so, ich hatte mal dort angefragt, ob man sich auch mal mit dem Betreiber ein bisschen in Verbindung setzen kann. Das mache ich halt gerne, wenn ich irgendwo spiele, dass man sich mal so ein bisschen austauscht, hatte aber leider keine Zeit. Deswegen, und der Spielleiter wusste vor Ort leider auch nichts Genaueres. Nee.
Sophie, hast du denn nur den Zoo des Todes nicht mitgespielt oder wart ihr schon mal an anderer Stelle, an anderem Zeitpunkt beim Skurrilum, dass du dort einen anderen Raum schon mal gespielt hast?
Ich habe Guschis geile Grotte dort gespielt. Wir hatten da einen
Aha.
Teamausflug und da haben wir uns dann, also waren wir nicht in einem Raum, als wir da gespielt haben.
Okay, ja. Und das ist auch dann so ein Raum, wo du sagen würdest, der passt nach Hamburg wie die Faust aufs Auge.
Definitiv, ja. Geht ja auch so ein ganz bisschen in die Richtung von dem Master G-Punkt vom Thema her. Und das war hinterher auch ganz lustig, was die Spielleiter so erzählt haben. Die haben den wohl ein bisschen abgemildert, weil so Firmenausflüge da dann doch Berührungsängste hatten, ne? Wenn die Leute sich nicht so gut kennen oder sich sogar siezen und dann in so einem Szenario miteinander spielen müssen, dass das oft schwierig war.
Ja, kann ich mir vorstellen. Wir spielen auf jeden Fall Guschis geile Grotte, den Zoo des Todes in 14 Tagen und dann auch noch die Schatzinsel, glaube ich. Und nee, die Phantominsel, so war's. Und da habe ich schon so mega Bock drauf. Dann wird übrigens Hamburg auch Bielefeld überholen als Stadt mit den meisten Räumen. Ach, es kommt so viel zusammen, ich freue mich.
Sehr cool, ja. Schöne Räume.
So, jetzt haben wir von jedem drei Räume vorgestellt, die ihr mitgebracht habt. Und jetzt kommt noch mein Lieblingssegment, auf das ich mich schon seit 2 Stunden freue, der Geheimtipp. Und zwar ein Escape Room in Deutschland, der euch beim Spielen so viel Spaß gemacht hat, dass ihr sagt, dieser Raum hat einfach mehr Aufmerksamkeit verdient. Sophie, ich würde gerne mit dir anfangen. Dein Geheimtipp bitte jetzt.
Ja, das ist der Geldspeicher vom Fugio in Bonn, ein Betreiber, der leider Ende Mai schließt. Aber vielleicht ja, zieht es den einen oder anderen ja jetzt doch in den letzten Wochen noch dahin. Ich finde, der Raum lohnt sich definitiv. Ist super schön, super nett gemacht. Und ja, sollte man noch mitnehmen, bevor der zumacht.
Zum Thema Entenhausen, ne?
Genau.
Auf jeden Fall. Ich versuche es auch nochmal mitzunehmen, denn ich war früher auch kein Fix und Foxy-Leser, sondern Mickey Maus. Fugio mit Geldspeicher ist notiert. Ivi, kommen wir mal zu deinem Geheimtipp.
Ja, mein
Bitte jetzt.
Geheimtipp, achso, mein Geheimtipp ist Tante Anne ist weg in Freiburg bei Frexit. Ein sehr, sehr
Ah.
schöner Raum mit ganz, ganz tollen Rätseln und ja, macht einfach nur Spaß.
Okay, Martin, dein Geheimtipp bitte.
Ja, ich würde mal sagen, bei dem ganzen Hype um die ganzen Horrorräume, die es jetzt so aktuell gibt, würde ich mal genau in die andere Richtung gehen. Ein sehr, sehr schöner, familienfreundlicher Raum ist die Wunderlampe von Escape Stories in Wuppertal.
Ah, sehr schön. Ja. Das waren drei fantastische Geheimtipps, die ich noch alle noch, drei noch nicht gespielt habe. Also meine Liste heute mit meiner To-Do-Liste. Oh Gott, oh Mann, oh Mann. Aber ich freue mich drauf. Das hat mit euch dreien heute wirklich sehr viel Spaß gemacht. Es war eine bunte Palette an Räumen, viele Einblicke von euch, sowohl aus der Spielleiterinnensicht, aus der Betreibersicht, aus der Spieler- und Spielerinnensicht. Und aus meiner Sicht natürlich auch. Das war grandios, hat Spaß gemacht und ich kann nur ein Wort sagen: Vielen Dank.
Sehr gerne.
Danke.
Dann wünsche ich euch weiterhin viel Spaß mit diesem fantastischen Hobby. Es wird mir sicher nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ihr, wenn ihr wollt, beim Stammtisch dabei gewesen seid. Und ich würde sagen, wir sehen und hören uns. Bis die Tage. Ciao.
Ciao,
Tschüss.
ciao.
Tschüss.